Morphologie heißt. Sie wissen das. Also das Studium der äußeren Form. Meine Morphologie, das Studium davon, ist das Studium von meiner körperlichen Beschaffenheit. Und wenn Sie die Beschaffenheit eines Affen, besonders eines Gorillas oder eines Orang-Utans sehen, wir sind tatsächlich sehr ähnlich. Aber jetzt stelle ich Ihnen eine Frage. Wissen Sie, wer, ich muss es Englisch sagen, ich weiß nicht, wie man es Deutsch sagt, Thylacinus. Wissen Sie, was für ein Tier das ist? Das ist ein Tier, das bis vor kurzem gelebt hat in Tasmanien, in die Insel südlich von Australien. Und es ist ein Tier, das genauso aussieht wie ein Wolf. Man könnte es verwechseln, wenn man es sieht, mit einem Wolf. Kann genauso schnell laufen wie ein Wolf. Aber wissen Sie, es ist kein Säugetier. Es ist ein Beuteltier. Es gibt auch Beuteltiermäuse. Man kann sie nicht unterscheiden. Es gibt auch Beuteltiere aller Art, die unseren Beuteltieren ähneln. Zum Beispiel der Bär, nicht wahr? Der kleine, wie nennt man ihn? Der kleine Teddybär, nicht wahr? Koala, ja, richtig. Die sind alle Beuteltiere. Nun, kein Zoologe wird Ihnen sagen, dass sie sehr nah verwandt sind mit den Säugetieren. Keine, also mit den Plazenta-Tieren. Aber die sind morphologisch sehr ähnlich. Nun, wenn man die Morphologie, die äußere Form, nimmt als Maßstab, dann natürlich müssten sie sehr nah miteinander verwandt sein, phylogenetisch, also in der Ahnenschaft. Aber sie sind es nicht. Nun, darf ich Ihnen jetzt ein ganz krasses Beispiel geben? Sind Sie mit mir? Ja, also die Sachen, die wirklich absolut notwendig sind, ich warne, dass sie kommen. Wenn man ein menschliches Ei, ein befruchtetes Ei anguckt, eine Zygote mit 46 Chromosomen drin, wenn man das anguckt und nicht medizinisch gebildet ist, könnte man meinen, dass das ein Einzeller ist. Und Einzeller sind sehr primitiv. Morphologisch, äußerlich gesehen, sieht es aus wie eine Amöbe. Also wenn man nicht medizinisch gebildet ist, könnte man es verwechseln. Ist ein Einzeller. Was ist maßgeblich, die Morphologie oder die Genetik für Verwandtschaft? Ah, richtig, das Programm dahinter. Und die Genetik braucht Zeit, um die Morphologie zu modifizieren. Und deshalb die einzige Methode, die Phylogenie zu studieren, ist eigentlich an der Genetik. Aber wenn man die Fossilien nimmt, hat man sie nicht. Ist kaputt, kann man nicht sehen. Und deshalb ist man angewiesen auf die äußere Morphologie, was sehr drückt. Und wir sehen all diese Tiere in den Fossilien und sagen, ah, die sind äußerlich ähnlich. Und da täuscht man sich sehr. Was man wissen will, ist, ob sie innerlich ähnlich sind. Sagt mir ein Mann, ein sehr lieber Freund von mir in Wien, er hatte allerlei schwierige Leute, die in seine Gemeinde gekommen seien, aus ungläubigen Häusern, aus der Universität, mit allerlei angehaftet, aber sie haben sich bekehrt. Und in seiner kleinen freien Gemeinde dort in Wen gibt er ihnen das Brot Gottes? Und da sagt er, ja, aber Bruder, ist das nicht ein bisschen entmutigend? Ah, diese Leute, diese schwierigen Fälle, die sie in der Gemeinde Gottes haben. Wissen Sie, was er mir gesagt hat? Er sagte, ich arbeite 15 Jahre, hat sich vor 15 Jahren bekehrt. Das ist ein ganz alter Mann. Und er sagte zu mir, ich habe die Erfahrung gemacht in diesen 15 Jahren, dass wenn man ihre Genetik richtig macht, man speist das Wort Gottes mit der Information des Wortes Gottes ins Herzen, das modifiziert sie in sehr kurzer Zeit. Sie hatten ein Mädchen dort aufgenommen in seinem Büro. Sie sehr schwierig und lebt in einem Krampf und sehr, sehr gesetzlich. Aber sie wollte den Weg gehen, aber man sah den Krampf zu den Augen rausgucken, nicht wahr? Und sie hat vor 3-4 Wochen geheiratet. Und wir haben sie besucht, dort in ihrem Haus, nachdem sie geheiratet hatten. Wir hatten sie das letzte Mal gesehen, vor 2-3 Jahren. Aber wissen Sie, ich hätte sie nicht erkannt. Und ich habe ihm gesagt, sie ist gar nicht so verschoben wie früher. Nein, sagte er, ich hätte die Heirat verhindert, wenn das gewesen wäre. Aber das Wort Gottes hat Anfang, ihre Morphologie richtig zu machen, von innen, nicht wahr? Und so ist es so. Also was wichtig ist, ist, dass die Virusarten, die alle Arten des Lebens, was wichtig ist, ist die Genetik, was drin ist. Also zu dieser Erkenntnis kommt man heute und man darf es nicht, alles vergleichen anhand von äußerer Morphologie. Es ist, was im Innen ist, in der Genetik und bei uns Menschen auch im Kopf, das entscheidet, was mit uns wird. Nun, ich sollte das auch sagen. Ich habe Ihnen gesagt, dass die Basis der Umwandlung des Transformismus, kann man mir sagen, was das bedeutet, Transformismus? In der Biologie? Ja? Ja, die Verwandlung von einer Spezies in eine andere. Also die Verwandlung von einem Frosch in eine Kröte, die Verwandlung von einer Kuh in einen Walfisch, nicht wahr? Also die Verwandlung der Spezies in andere Spezies. Nun, das ist, was dieses dritte Postulat sagt. Dass all die Spezies, die da genannt sind, die verwandeln sich ineinander. Hatte ich Ihnen viel gesagt über den Vergleich mit der Kassette?
In der Tonbandkassette haben Sie das so gesagt, dass wenn auf der Kassette nur Sprache ist, ich dann nicht aus der Kassette auf einmal Musik herausholen kann.
Ja, das ist sehr gut. Sonst etwas? Ja?
Migration und zur Degenerierung, Zerstörung der Aufnahmen beispielsweise bei Kassetten und nicht zu einer Hörentwicklung oder zu einer Entwicklung mit einem anderen Musikstück.
Ja. Also wenn man zum Beispiel, Sie kennen, ich weiß nicht, wie es heißt, Sie kennen die erste Komposition von Mozart. Kennen Sie es? Also als ganz kleines Kind hat er das komponiert. Kennen Sie es? Ah, es ist schön. Nun, wenn Sie das vergleichen mit seiner A-Moll-Messe. Das ist der Unterschied zwischen einer Amöba und einem Menschen. Vielleicht nicht groß genug, aber in der Richtung. Nun, wenn man... Entschuldigen Sie, meine Stimme ist weg. Wenn man das vergleicht mit, wollen wir sagen, einem Menschen, der Vergleich Amöba zum Menschen, H-Moll-Messe zu diesem einfachen, schönen Lied von ihm. Meinen Sie, dass Sie von dem primitiven, einfachen, schönen Lied kommen könnten durch Punktmutationen zu der H-Moll-Messe? Das könnten Sie nicht. Und der technische Ausdruck dafür, Sie können das einem Wissenschaftler nicht sagen, wenn Sie nicht den technischen Ausdruck kennen. Der technische Ausdruck ist dieses. Das einfache erste Lied von Mozart ist ein holistisches, ganzheitliches Programm. Das ist ein musikalisches Programm. Nun, das einfache Lied ist das. Die H-Moll-Messe ist ein viel, viel größeres, vollkommenes Programm. Nicht wahr? Nun, was die Computertechnik uns heute sagt, ist, dass es unmöglich ist, von einem tieferen, holistischen, also ganzheitlichen Programm zu einem höheren Programm zu gehen, ohne zusätzliche Information hinzuzugeben, durch Punktmutationen. Kann man nicht machen. Das ist unmöglich. Das hat man ausprobiert. Und so ist die ganze Basis dieses dritten Postulates weg. Denn dieses Postulat setzt voraus, dass die Programme von einem Virus um sich umwandeln lassen in die Programme eines Menschen durch Punktmutationen. Das ist nicht möglich. In Philadelphia vor einigen Jahren fand ein großes Symposium statt von all den Biologen. Sie kamen zusammen mit dem großen C.H. Waddington. Waddington ist ein Schotte, Engländer, der absolut fanatisch, jetzt tot, fanatischer Darwinist ist. Und sie haben gerade dieses Problem durchgenommen, das ich erwähnt habe. Und sie haben Schützenberger von der Sorbonne-Universität in Paris eingeladen, um dieses Problem, die Verwandlung von einer Spezies in eine andere, von einem holistischen Programm in ein anderes, durch Punktmutation. Die haben ihn eingeladen, um das vorzuführen auf Computern. Und die haben ihm 3 Stunden gegeben, das zu tun. Und er hat es getan. Und er hat gezeigt, dass durch Einschießen in das Programm von Punktmutationen man nie einen Trend zu einem höheren holistischen Programm bekommen kann. Und er gab die Computertechnik, um das zu zeigen. Nun, 3 Stunden haben sie darüber diskutiert und haben gesagt, das würde Darwinismus unmöglich machen. Und da haben sie gesagt, ja, selbstverständlich, mach das. Die ganzen Postulate von Darwin setzt sie außer Kraft. Dann haben sie gesagt, ja, was wollen wir denn machen? Denn die beiden sind parallel. Das Programm auf dem Computer und das Programm auf der Genetik sind parallel von einem technischen Standpunkt aus. Und wissen Sie, was die Antwort war? Na, jetzt werden Sie staunen. Das ist nicht in die Literatur gekommen. Auch nicht in den Schulbüchern. Die haben gesagt, Waddington stand auf und sagte, ich danke Herrn Kollegen Schützenberger, aber in Zukunft will er nichts mehr vom Computer hören. Und er hat diese Bemerkung nie herunterleben können. Und er ist gestorben. Er war ein alter Mann. Aber sehen Sie, es ist nicht, dass die Leute, es ist genauso wie der Verkündigung des Evangeliums. Sie können das Evangelium so klar machen, wie sie wollen. Einige werden glauben. Einige werden viel Fragen haben. Und einige werden sagen, was schwatzt dieser Schwätzer? Einfach eine Gesetzmäßigkeit des Menschen. Einige wollen und einige wollen nicht. Alle haben einen guten Computer. Alle können es verstehen. Aber das Herz will nicht. Und das Herz, das nicht will, ist die Basis des Sündenfalles. Und selbst Gott hat nichts getan gegen einen Menschen, der nicht will. Das ist die Basis des Falles, des Sündenfalles von Adam. Und das müssen wir erwarten. Wenn Sie sagen, ja, warum hören die Leute nicht auf Sie? Die Antwort ist, einige hören. Einige machen viel Fragen und einige sagen, was schwatzt dieser Scharlatan, nicht wahr? Man muss es erwarten. Es ist das Ergebnis des Sündenfalles und es ist der Wille, der da fehlt. Also das ist das 3. Postulat. Ich muss schneller machen. Das 4. ist, wenn ich aufschreiben muss, sagen Sie es mir, die Metazoa, das heißt die Vielzeller, gingen aus dem Protozoa, aus dem Protozoen hervor, spontan durch Zufall und Selektion. Das ist das 4. Also es geht nur ein bisschen weiter als das 3. Das 4. Wir können nur sagen, dass wir es nie beobachtet haben und deshalb ist es nicht experimentell, nicht fundiert in Experiment. Das fünfte Postulat ist, die wirbellosen Tiere, das heißt die Invertebrata, sind sie verloren über irgendeine Buchstabierung oder sowas? Haben Sie alles? Bitte? 4. Die Metazoa, das heißt die Vielzeller, gingen spontan aus den Protozoen, den Einzellern, spontan durch Zufall und Selektion hervor. Das ist Nummer 4. Gut? Sehr wichtig, dass Sie diese Dinge kennen. Niemand wird Ihnen glauben, wenn sie einen, keinen Grund angeben können des Glaubens, der ihnen ist. Sie müssen einen Grund, einen logischen Grund angeben. Also das ist 4. Nie beobachtet worden, experimentell nie gesehen, nie nachvollziehbar und theoretisch heute, wir wissen, dass das die Methode nicht ist. Selektion und Zufall tut's nicht. Wir wissen, wie man's tut. Ah, muss mal sehen, ob wir das wirklich wissen. Was habe ich gesagt, wie man eine Spezies in eine andere umwandelt? Wie tut man's? Es hat keinen Sinn, alles kaputt zu machen, man muss auch aufbauen, ja?
Man muss ein Stück mehr Information reinbauen.
Ja, man baut mit Geist, verbunden mit Materie, eine Hybride. Und wenn man das Programm auf Materie fixiert hat, öffnet man das Genom und näht das neue Stück rein, siehe da, eine neue Spezies. Das ist, wie man es tut. Man baut ein neues Programm auf. Spezies gehen in andere Spezies über durch neue Umprogrammierung. Wir wissen das. Geschieht jeden Tag. Warum hat man es nie angewendet? Weil die Leute nicht wollen. Denn dann müssen sie an Gott glauben. Sie müssen an den ewigen Geist glauben, der das Programm machte. Und das wollen sie nicht. Ich habe einen Artikel gesehen, in letzter Zeit, in Science. Und das ist die vornehmste amerikanische Zeitschrift, die es gibt. Und es heißt, es hieß in dem Leitartikel, wenn wir annehmen, was die Kreationisten sagen, denn die Amerikaner schreiben viel über uns, wenn wir annehmen müssen, was sie sagen, mit der Programmierung, und ich bin der Hauptwissenschaftler über diese Dinge, niemand hat sie angewendet bis jetzt, und ich habe Computertechnik mit der Genetik verbunden und diese Bücher darüber geschrieben. Und sie haben gesagt, wenn wir dazu kommen, das zu erlauben, was sie sagen, dass die Programmierung es bestimmt, müssen wir, und dies ist das Wort, das sie benutzt haben, merken Sie es, wir müssen zurückkommen zu der verhassten Doktrin einer speziellen Schöpfung. Es gibt uns nichts anderes übrig. Und das machen wir nicht. Leitartikel. Und sie sind gezwungen, von allen Seiten dran zu glauben. Und deshalb kämpfen sie verzweifelt heute. Wissen Sie, der Heumer von Ditfurth, mit dem ich in Korrespondenz stehe, und ich bin immer höflich und freundlich zu mir gewesen. Er sagt, er kann es nicht lassen, er geht in alle Universitäten. Er hat Zugang zu der deutschen Television. Und er kann es nicht lassen, mich bei Namen zu nennen, um das zu tun. Nun, wenn Sie das hören, ich bitte, ich bin kein vollkommener Mann, ich weiß das. Aber wenn Sie sehen, dass diese Dinge sich durchsetzen und Gott deutlicher und deutlicher und deutlicher durch die Verkündigung des Wortes den Menschen deutlicher und deutlicher wird und die Leute Widerstand leisten, dann müssen Sie Propaganda dieser Art in dem richtigen Licht sehen, nicht wahr? Sie müssen verstehen, um was es geht. Und heute ist der Aufstand gegen Gott klarer denn je in der Wissenschaft. Diese Walpurgisnacht in der Politik von Schmidt war genau das Gleiche. Die Gläubigen haben überall gesagt, tun Sie das nicht, das ist ein verfluchtes, okkultes Unternehmen, was Sie da machen. Und doch hat es gemacht, um den Leuten Hoffnung zu machen. Stellen Sie sich vor. Ja.
Ist der Dietrich denn jetzt ein Gegner von Ihnen? Oder also von der...
Er ist Evolutionist, er ist Psychiater, also Mediziner. Und von der Physik und der Chemie ist nicht sehr stark darin. Er hat Sachen gesagt in der Universität von Hamburg, wo selbst die Studenten aufgestanden sind und haben gesagt, das geht nicht, das ist nicht wahr. Aber er kann es nicht lassen, meinen Namen zu entkräften. Nun, ich meine, ich nehme das gern auf mich als Christ, ich erwarte das. Und ich bin auch nicht sauer. Als er Lungenkrebs bekommen hat, habe ich versucht, ihm zu helfen, wo ich konnte. Und er weiß das. Aber man muss es erwarten. Nur was ich Ihnen sage, ist, wenn Sie das hören, im Radio und im Fernsehen, dass Sie wissen, wie man das deutet. Ich meine, Sie sind Leute, die Verstand haben sollen in diesen Dingen. Das fünfte Postulat, die wirbellosen Tiere, die Invertebrata, sind alle miteinander genetisch, phylogenetisch verwandt. Also Sie wissen, was die Invertebrata sind, die Wirbellosen. Nennen Sie mir einige.
Würmer,
ja. Alle Insekten, ja. Krebse, ja. Bitte? Quallen, ja. All diese Dinge, ohne Wirbelsäule. Und das heißt, dass Sie das Nervensystem um den Hals haben. Wir haben es hinter dem Hals, nicht wahr? Das Nervensystem. Also die sind alle miteinander genetisch verwandt. Das Postulat Nummer 5. Absolut keine Evidenz dafür. Wenn Sie bedenken, dass eine Spinne verwandt sein soll mit einem Cephalopod, also mit einem Oktopus oder Tintenfisch, das ist unvorstellbar. Aber doch sagen Sie es, weil Sie es müssen. Sonst müssen Sie zurückkommen auf Gott und sein Programm. Das wollen Sie nicht. Sechstens, sechster Postulat, die Wirbeltiere, das heißt die Vertebrata, sind mit den Invertebraten genetisch verwandt. Also die Wirbeltiere und die wirbellosen Tiere sind auch genetisch verwandt. Nun versuchen Sie, wollen wir sagen, eine Qualle mit einer Kuh, also die Verwandtschaft rauszubekommen. Die Systeme sind so verschieden. Aber was ist gleich in den beiden? Ja. Die Sprache, die Information enthält, um die Information zu speichern und wiederzugeben, damit Sie eine Qualle bauen oder eine Kuh. Nun, wovon kommen Sprachen? Geist. Also der Geist, der alles gemacht hat, ist einheitlich. Aber die Idee ist nicht einheitlich. Das heißt, man könnte in einem Rezeptbuch auf Englisch, wollen wir sagen, einen englischen Obstkuchen aufschreiben, die Vorschrift, und dann backen, nicht wahr? Aber man könnte Englisch nehmen, um Shakespeare zu schreiben. Nun, die Sprache ist gleich, aber die Information ist verschieden. Und die Information auf der Sprache, die Sprache ist gleich, aber die Information ist verschieden. Das ist es. Englisch für alle Rezeptbücher, für alle Zeitungen und für Goethe und Faust, wenn sie in Englisch übersetzt worden sind, schon gut. Aber die Information ist verschieden. Also jetzt kommen wir zum siebenten, denn ich habe noch viel mehr zu machen. Oh, ja. Siebenten. Alle Vertebrata, also alle Wirbeltiere, sind genetisch miteinander verwandt. Das heißt, der Mensch, die Kuh, die Maus, das Kaninchen, alle Säugetiere und auch alle Beuteltiere und auch diese Art von Platypus, Ornithorhynchus, Sie wissen was. Wie heißt es? Ententier, oder? Wie nennt man es in Australien?
Schnabeltier,
ja. Die sind auch Vertebrata. Also die sind verwandt natürlich mit den Beuteltieren. Also das sind die sieben Postulate. Jetzt fassen wir das zusammen. Keine einzige dieser Postulate, dieser Annahmen, kein einziges Postulat kann experimentell bewiesen werden. Punkt 1. Kein einziges kann bewiesen werden und deshalb ist kein einziges Wissenschaft. Die ganze Struktur ist unwissenschaftlich, denn experimentell kann man es nicht beweisen. Aber zweitens, wenn man es beweisen könnte, experimentell, also das heißt, wenn man ins Labor gehen könnte und die Tiere beschießen könnte mit Bestrahlung, sodass Mutationen stattfinden. Und wollen wir sagen, man könnte eine Kuh in ein Pferd umwandeln. Die sind sehr nah miteinander verwandt, genetisch gesehen. Wenn man das täte, jetzt, heute, auch dann würde es nicht beweisen, dass es historisch geschah. Auch dann nicht. Also die Beweise sind viel zu weit weg von dem Experiment, als dass man sie ernst nimmt. Man kann es nicht tun. Auch wenn man es tun könnte, würde es nicht beweisen, dass es in der Vergangenheit geschah. Und drittens, jetzt sage ich etwas, was Sie alle schockieren wird. Die Fossilien kennen keine einzige Übergangsform zwischen den Spezies. Nun schreien Sie mir entgegen, was Sie mir entgegenschreien wollen. Aber, Herr Professor, Archaeopteryx. Kennen Sie alle Archaeopteryx? Archaeopteryx, Urvogel. Selbst der Name ist eine Herausforderung für einen Wissenschaftler. Archaeopteryx ist ein Tier, das Zähne hatte im Schnabel. Und man sagt, dass die Federn sehr primitiv waren. Man sagt, dass das das Missing Link sei zwischen den Reptilien und den Säugetieren, nicht wahr? Man sagt das. Wissen Sie, was man entdeckt hat in letzter Zeit, innerhalb der letzten 2 Jahre? Dass Archaeopteryx geologisch gesehen später entstand als die Vögel. Etwas schwierig, nicht wahr? Als ob ich entstanden sei von meinen Kindern. Und das ist erst, ja, Sie können es nachlesen in dem Buch, die Naturwissenschaften kennen keine Evolution und die Quellen sind da angegeben, ja?
Aber dazu habe ich mal eine Frage, mit welchen Methoden hat man denn das Alter dieses Archaeopteryx bestimmt? Soweit ich weiß, sind die ja alle zweifelhaft.
Sind sie ja. Aber man hat sie oberhalb der Schichten gefunden, wo moderne Vögel drin waren, unterhalb. Und die Idee, ich glaube auch nicht an diese Datierung. Aber wenn Sie wissen, dass Sie nach Ihren eigenen Methoden jünger sind, die Archaeopteryx-Fossilien, wie dürfen Sie das mir sagen? Ich glaube sowieso an Ihre Methoden nicht. Aber ich tue wie David. Er nahm Goliaths Schwert und schnitt den Kopf ab, nicht wahr? Damit. Und ich muss Ihr Schwert nehmen und den damit den Kopf abschneiden. Aber noch etwas ist sehr wichtig. In letzter Zeit hat man die Federn von Archaeopteryx analysiert. Und Sie wissen, wie jede Feder. Haben Sie jemals die Struktur einer Feder untersucht? Herr Farmer, dort hat es gesehen. Die haben alle kleine Haken dran, nicht wahr? Man braucht sie nur zu streichen, und dann kommen die Haken alle ineinander wieder. Also sie sind sehr, sehr komplizierte Schuppen. Man hat diese Schuppen untersucht, und von den Vögeln, die heute leben, weiß man die Struktur von Federn, die nötig sind, um einen sehr starken Flieger, also was sehr viel Druck aushält beim Fliegen. Ein Archaeopteryx hat die höchst entwickelte Feder, die es gibt. Noch etwas über hohe Entwicklung da, und dann mache ich eine Pause. Sie wissen, was die Trilobiten sind? Ja? Nicht? Also sie sind Freunde von uns aus dem Kambrium. Und Sie wissen, was das Kambrium ist. Also sehr, sehr früh, sagt man. Man hat ein sehr gutes Exemplar von einem Trilobit entdeckt und man hat das Auge auseinandernehmen können. Es hat das höchst, sind Sie mit mir? Es hat das höchst entwickelte Auge von der ganzen Biologie einschließlich aller modernen Tiere. Also das Auge ist ein anderes Prinzip als das Prinzip unseres Auges. Aber es ist so schön, das Ding konnte ganz bestimmt viel besser sehen als wir mit diesem Auge. Nun, es ist im Kambrium und da sind nur ein paar Millionen Jahre da, wie man sagt, um dieses Auge zu entwickeln durch Zufall und Selektion. Unmöglich. Unmöglich. Denn die Zeit, auch wenn Zeit eine Rolle spielen würde, könnte sein Auge nicht hervorbringen. Diese Dinge sind alle erwähnt, in den Naturwissenschaften kennen keine Evolution. Wenn Sie mit Professoren und mit Biologielehrern und mit solchen Leuten reden, nehmen Sie die Bücher und notieren Sie einige Quellen. Und da können Sie die Leute zwingen, intellektuell gesehen, sagen, als ein Programmierer da war, was eben eine viel schnellere Entwicklung erlaubt als Zufall. Ist es gut. Machen wir jetzt eine Pause von 5 Minuten und dann mache ich was anderes hier, was mir sehr am Herzen liegt. Na, meine sehr geehrten Damen und Herren, müssen wir an etwas denken. Ich habe Ihnen die Gegenseite gesagt und dann sagen Sie zu mir, wie kommt es denn, dass Leute immer noch an die Evolutionstheorie glauben? Sind sie doof? Oder bin ich irgendwie in einem Denkfehler? Oder was ist die Ursache? Was ist der Grund, dass die Leute daran denken? Daran glauben. Heute ist es so, Sind Sie mit mir? Dass selbst das britische Museum, Natural History, also die Seite der Biologie, zu dem festen Schluss gekommen ist, dass es keine Zwischenstufen gibt. Keine. Und selbst Sie wollen jetzt die Evolutionslehre modifizieren, indem Sie sagen, dass die Mutationen zum Bau einer neuen Spezies so schnell geschah, dass keine Missing Links, keine Zwischenstufen entstanden. Denn es gibt keine. Also müssen wir fertig werden, es gibt keine. Aber lieber als die Theorie aufgeben und sagen Sie, lieben Leute, das können wir nicht machen, sagen Sie, es geschah so schnell, dass eine Mutation praktisch eine neue Schöpfung ist. Und das nennen Sie Kladismus. Und die Wissenschaftler in der Evolutionstheorie, besonders in Amerika und England, gehen einander an den Hals und sagen, also die einzige Rettung für unsere Theorie ist, dass ganz plötzlich aus einem Wirbeltier, wollen wir sagen Kuhart, eine Walart entstand. Und dass der Zufall alles tat, ganz plötzlich, nennt sich Kladismus. Also Evolution durch große Sprünge, die sehr schnell geschahen. So weit ist das gekommen. Und dann klagen die einen Evolutionisten an, die die alte, langsame Art vertreten, die neuen an, indem sie sagen, aber wenn ihr das tut und sagt, dass die Evolution so riesig schnell geworden ist, dass keine Zwischenstufen sind, da sagen sie, ihr gebt den Kreationisten Hilfe und Ermutigung und wir sollen sie kaputt machen, denn wir wollen nicht an Gott glauben. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht zurückkommen zur Schöpfungstheorie. Und ihr, indem ihr sagt, das sei so schnell geschehen, dass es praktisch ein Schöpfungsakt ist, ihr helft ihnen. Und so gehen sie aneinander ganz schrecklich und wir stehen dabei und beobachten die Entwicklung der Dinge, nicht wahr? Aber hören Sie mal, noch ein Denkprozess hier. In Amerika nehmen Sie uns sehr ernst. Ich werde immer eingeladen, im Fernsehen zu reden. Sie machen ganze Interviews. Ich habe 100 gemacht, während ich da war jetzt. 6 Wochen. Stellen Sie sich vor, Radio und Television. Die nehmen uns sehr ernst. Die Professoren kommen und debattieren mit einem. Und letzten Endes kommen sie dazu, wie mir passiert ist in University of Illinois in MIT. Die Professoren gesagt haben, also die einzige Lösung, die wir sehen, ist, dass wir an keine Evidenz mehr glauben. Dann sage ich, schön, warum seid ihr Professoren hier? Seid ihr nicht da, um Evidenz zu lehren und die Auslegung von Evidenz? Was tut ihr denn hier? So ist der Stand der Dinge. Und hier ist es rigid, blockiert durch den Materialismus und durch den Sozialismus. Denn der Sozialismus und Kommunismus, die basieren auf Evolutionstheorie, auf Darwinismus. Und es ist blockiert. Die Schweizer haben jetzt einen Aufstand gehabt und die haben gesagt, wir erlauben es nicht mehr, dass der Schwarzstaat ein Monopol hat im Radio und im Fernsehen. Und unsere Kinder vergiftet. Und wir müssen das bezahlen, dass unsere eigenen Kinder vergiftet werden. In Schule, was wir bezahlen. Und im Radio, was wir bezahlen. Und im Fernsehen, was wir bezahlen. Wir haben jetzt ein riesen Volksbegehren gemacht, dass das Monopol in den Nachrichtenmedien aufgelöst wird. Und die Christen haben es getan. Die schicken mir, ich muss all diese Dinge, obwohl ich kein Schweizer bin, muss all diese Dinge prüfen und sagen, ob es richtig ist. Aber es ist nötig, um die junge Generation zu retten. Denn wenn sie indoktriniert werden vor der Pubertät, ist es viel schwerer zu verlernen, als zu lernen. Das wird geschehen jetzt. Überall in der Schweiz und auch in Deutschland findet man christliche Schulen. In Bremen gehe ich zur christlichen Schule, in Frankfurt gibt es eine christliche Schule, unten in Pforzheim in der Nähe gibt es, Reutlingen gibt es eine christliche Schule. So geschieht es auch in der Schweiz, überall. Man muss es tun, man muss diese Sache dem Staat aus den Händen nehmen. Denn der Staat ist ideologisch gebunden Und wir wollen Leute nicht ideologisieren, wir wollen sie erziehen. Nun, jetzt wollte ich nur das von meiner Seele herunterbekommen. Warum glauben denn die Leute an die Evolutionstheorie? Sie glauben eigentlich immer noch, das ist der letzte Schlupfwinkel, den ich Ihnen jetzt sage, warum Sie dran glauben. Sie wissen, dass Darwin 1859 The Origin of Species, Ursprung der Spezies, Ursprung der Arten, veröffentlichte. Und dass ein Riesenaufruhr sofort entstand. Sofort. Denn das gab dem gärenden Evolutionismus, dem gärenden Atheismus in der Zeit, gab den Basis. Und da haben sie gesagt, also the British Association for the Advancement of Science, the British Association for the Advancement of Science, BA. Die haben gesagt, wir müssen eine öffentliche Debatte haben. Und in dieser öffentlichen Debatte ist herausgekommen, dass was der letzte Schlupfwinkel ist für den Atheismus und Darwinismus in der heutigen Welt. Und deshalb gebe ich Ihnen das, weil hier, was die Amerikaner nennen, the nitty-gritty, you know, Sie wissen, was the nitty-gritty heißt. Also, das letzte Fundament, da kommt man runter auf die Felsen und gibt keinen Sand mehr. Hier ist der Fels, auf dem die ganze Geschichte steht. Jetzt gebe ich Ihnen den Fels, denn vor einem Jahr in Science, in der Zeitschrift Amerika, hat ein Abonnent der Zeitschrift an den Redaktor geschrieben, ein gläubiger Abonnent, an den Redaktor geschrieben, der Evolutionist ist, ein Atheist, und hat gesagt, wenn Sie den Namen Gottes weiterhin immer so unterdrücken, abonniere ich Ihre Zeitschrift nicht mehr. Und er hat das veröffentlicht und darüber gelacht. Und die Antwort, die er gab, der Redaktor, war, wir glauben an die Evolution, weil Huxley, Wilberforce, mit dem Argument des Evolutionismus besiegt hatte im Jahre 1860. Und kein Christ und kein Theist ist je aufgetreten, um die Basis für Atheismus und Darwinismus zu zerstören, die Basis, die Huxley aufbaut. Wenn Sie nicht die Geschichte kennen, die meisten Christen sind uninformiert, schrieb er, wenn Sie eine bessere Basis wissen, warum kommen Sie nicht raus mit der besseren Basis? Die Basis, die Huxley legte, damals in der Debatte in Oxford, ist immer noch so gültig wie damals und deshalb halten wir fest an unserem Atheismus und Darwinismus. Haben Sie eine Ahnung, was die Basis ist? Was tun eure Schulen? Hier ist die Basis. Sie bauen eine riesige Struktur auf und wissen was die Basis ist. Was tun die Leute? Das sollte in jedem Biologiekurs sein, was ich jetzt sage. Auch in Amerika haben sie dies nicht.
Glauben, ohne zu prüfen.
Ja, das ist, was sie tun, aber sie meinen, dass sie geprüft haben. Das ist es. Und darin prüfte, Huxley prüfte und gab diese Basis. Hier ist the nitty-gritty, hier ist die Grundbasis. Wilberforce, der Bischof war und Professor der Mathematik. Die Theologen waren gebildet in den Wissenschaften damals. Diese Dichotomie war nicht da. Professor der Mathematik in der Universität Oxford und Bischof von Oxford zur gleichen Zeit. Wunderbar. Ganz wunderbar. Und ich habe Sie alle aufgefordert, wenn Sie in die Theologie gehen, eignen Sie sich etwas Wissenschaft an. Dann werden Sie nicht in die Fehler kommen, die die heutigen begehen. Also, Wilberforce war der Sohn von dem großen Wilberforce, der die Sklaven befreite. Sie kennen alle den Namen. Da hat die Schule ihre Arbeit getan. Der Große, der Amerika, sagte, wenn wir einen Sklaven finden, ganz gleich wo er ist, befreien wir ihn im Namen Christi. Ein ganz evangelistischer, treuer, fähiger Mann. Und sein Sohn war der Professor der Mathematik und auch Bischof von Oxford zur gleichen Zeit. Und er stand auf und er war eine sehr imposante Persönlichkeit. Und er hatte eine liebenswürdige Art und Weise, so liebenswürdig, dass sie ihn Soapy Sam nannten. Soapy, seifiger Samuel. Also weil er so, er war so vollkommen in seiner englischen Höflichkeit. Und er stand auf und sagte, ihr lieben Leute, 2.000, 3.000 Leute da, ihr lieben Leute, wenn ich meine Uhr anschaue, weiß ich, dass die Uhr sich nicht selber baut. Und deshalb, wenn ich meine Uhr sehe, weiß ich, dass es einen Uhrmacher gab. Und wenn ich die Uhr angucke, geht sie ganz genau. Deshalb weiß ich, dass der Uhrmacher nicht nur gut war in Metallverarbeitung, er kannte seine Mathematik sehr gut. Weil eben die Zahnräder sehr genau sind, weiß ich, dass er ein sehr guter Ingenieur war. So ging er dann zu der biologischen Zelle. Er sagte, die biologische Zelle ist eine Maschine, mehr als eine Maschine, funktioniert wunderbar. Sie entsteht nicht von selber, weil sie eine Maschine ist. Und deshalb nehme ich einen Schöpfer an. Und er predigte, was die Theologen nennen, natürliche Theologie. Natural Theology. Tut man das hier oder nicht? Tut man das?
Krilling, ja.
Ja, Krilling, ja. Aber ich meine, das war allgemein die Tatsache damals. Natural Theology. Und er setzte sich. Absolute, totale Stille. Niemand klatschte, die waren alle Wissenschaftler. Und dann stand der große Huxley, T.H., Thomas Huxley, auf. Und er war das Mundstück von Darwin. Und ein absoluter Materialist und rabiat und ein sehr guter Redner. Und er sagte, Herr Professor, Herr Kollege, ich möchte Ihnen einige Zugeständnisse bekommen, ehe ich rede, damit ich argumentieren kann. Und der Bischof sagte, bitte schön, was verlangen Sie, dass Sie mit mir reden wollen? Er sagte, zuerst verlange ich 6 ewige Affen. Nur zum Argument. Kennen Sie die Geschichte? Also, Huxley so, ja, muss Sie 6 ewige Affen haben? Das würden Sie wollen, ja, von mir aus. Aber ich verstehe nicht, warum. Er sagte, mit der Zeit werden Sie, Herr Bischof, schon verstehen. Und dann sagte er, die Schreibmaschinen waren gerade hochgekommen zu der Zeit. Und da war es also ein sehr passendes Beispiel. Er sagte, ich brauche 6 ewige Schreibmaschinen, die nicht kaputt gehen, die ewige Mengen von Tinte und Papier drin haben. Verstehe ich nicht. Aber wenn Sie wollen, gern. Und dann sagte er, Sie ketten die 6 ewigen Affen an die 6 ewigen Schreibmaschinen und Sie lassen sie loshauen. In aller Ewigkeit. Einfach hauen, wie Affen das tun, nicht wahr? So sagte der Bischof, so what? Und da haben sie gesagt, ja, wissen Sie, als die Ewigkeit beinahe verlaufen ist, das kann man nicht sagen, aber das hat er gesagt, gucken wir, was sie getippt haben. Und da gucke ich in den vielen, 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 vielen Seiten, unendlich viel Zeiten, die sie getippt haben in unendlich viel Zeit, da gucke ich rein und da finde ich, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Bischof sagt, was? Das ist der Zahn von David. Ja, eben, der Zahn von David. Wenn Sie Shakespeare haben wollen, gucken wir ein bisschen weiter und wir finden Hamlet drin. Ja, aber bitteschön, das ist doch unmöglich. Nein, sagte der Huxley, das ist gerade, wo die Christen nicht denken können. Das ist möglich. Sie sind nun, Herr Bischof, auch nebenbei Professor der Mathematik. Er griff ihn an auf eigenem Gebiet. Das, was man heute tun muss. Er sagte, Sie kennen die Wahrscheinlichkeitsformel. Kennen Sie alle die Wahrscheinlichkeitsformel? Gucken Sie mal nach in meinem kleinen Buch da. Die Naturwissenschaften kennen keine Evolution. Da ist alles drin. Die Wahrscheinlichkeitsformel sagt, dass P, Probabilität, Wahrscheinlichkeit, ist gleich 1, wo T ist gleich Zeit, ist unendlich. Okay? Wo unendliche Zeit ist, da ist die Wahrscheinlichkeit 1, das heißt also 100%, sicher, dass alles geschehen will, was man sucht. Glauben Sie als Professor der Mathematik an die Wahrscheinlichkeitsformel? Nun, der arme Mann, was soll ein Professor der Mathematik sagen? Er soll ja selbstverständlich, kenne ich die Wahrscheinlichkeitsformel. Das habe ich nicht gefragt. Glauben Sie dran? Ja, die Wahrscheinlichkeitsformel ist in Ordnung. Also, wo t equals, ist gleich 1, Entschuldigung, der Computer ist ein bisschen glitschig heute Morgen, wo p ist gleich 1, also sicher, dass es geschehen wird, wo Zeit unendlich ist. Geben Sie also genug Zeit, da wird alles geschehen. Und unter alles verstehe ich den 23. Psalm. Oder die Werke von Shakespeare. Oder die Bibel. Der 23. Psalm, die Bibel, was Sie wollen. Stimmt das, Herr Professor, oder stimmt es nicht? Nun, vor Wissenschaftlern konnte der Professor sein eigenes Fach nicht verleugnen. Stimmt. Mathematisch gesehen ist total in Ordnung. Und dann hat er gesagt, also, Sie geben mir zu, also, dass wir die Werke Davids, den 23. Psalm, machen können ohne David. Stimmt's oder stimmt's nicht? Was soll man dazu sagen? Die Werke Davids, der 23. Psalm, ohne David. Und wer hat's gemacht? Die Wahrscheinlichkeit, das Chaos, das Hauen von Affen, die überhaupt nichts verstehen von diesen Dingen. Die haben es gemacht. Deshalb nehme ich an, sagt er, Sie, Herr Bischof, Sie sind ein bisschen komplizierter als der 23. Psalm, aber Sie sind eine Form von reduzierter Entropie. Sie sind eine Struktur. Und man kann auch Ihre Struktur ohne Gott machen können. Man kann diese Struktur machen ohne David und ohne Gott. Man kann alle Werke Shakespeares ohne Shakespeare machen. Warum soll ich eine Ausnahme machen mit Ihnen, Herr Professor? Die Wahrscheinlichkeit ist, dass es geschehen wird und dass Sie entstanden als Werk Gottes ohne Gott. Was sagen Sie dazu? Warum soll ich die Biologie nicht viel leichter erklären, als was Sie es tun? Als ein Eingriff von einem Gott aus einer Superdimension, das ist alles viel zu kompliziert. Und dann hat er dieses zitiert, ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Wissen Sie, was Occam's Razor ist? Occam war ein englischer Professor, so im 12. Jahrhundert. Und er hat gesagt, wenn man nicht entscheiden kann zwischen zwei Hypothesen, dann muss man immer die einfache Hypothese nehmen. Die deutschen Studenten glauben nicht an Occam. Die nehmen immer, regelmäßig die kompliziertesten, verrückten Thesen an, lieber als die einfachen, nicht wahr? Dann sind sie sehr weise. Aber Occam hat gesagt, die einzige sichere Methode vorzugehen, ist, wenn man zwei Thesen hat, die gleich gute Basis haben, dann nimmt man die einfache, um sicher zu gehen. Das nennt man Occams Razor. Razor ist Rasiermesser, nicht wahr? Um das andere abzuschneiden. Nun sagt er, wir haben hier meine Möglichkeit, Sie zu erklären, dass in sehr, sehr, sehr langen Zeitperioden, fast unendlichen Zeitperioden, alles geschehen wird, was wir sehen. Wahrscheinlichkeitsformel. Nun sagt er, dies ist eine Hypothese. Ihre Hypothese ist auch möglich, dass Gott es gemacht hat. Aber welche Hypothese ist die einfachere? Die wahrscheinlichere? Bischof hat gesagt, Gott, nein, sagt er. Hören Sie mal, Sie glauben an einen Gott der Liebe, nicht wahr? Einen allmächtigen Gott der Liebe, der alles weiß. Wie erklären Sie alles Böse in dieser Welt? Hat Gott das Böse gemacht? Denn wenn Gott der Gute ist und der Böse, dann ist er ein Anachronismus und löst sich selber auf. Wenn Gott gut ist und böse, wenn Gott ein Teufel ist und ein Engel oder Gott, bitteschön, das blockiert meine ganze Gedankenwelt. Ich kann das nicht. Diese Hypothese von Ihnen bringt so viele Schwierigkeiten. Wo kommt alles Böse in der Welt her, wenn Gott gut ist? Das kann ich nicht schlucken. Deshalb sage ich, nach Occam's Razor schneide ich Ihre Hypothese aus, dass Gott es gemacht hat, und sage, Zufall hat es gemacht, denn der gibt's, bei Zufall gibt es weder Gutes noch Böses. Und da habe ich den gordischen Knoten durch die Mitte geschnitten, das Problem ist gelöst, Zufall hat es gemacht. Gibt es keins, nichts Böses, nichts Gutes. Nun sagte der Redaktor von Science vor 2-3 Jahren, kennen Sie, lieber Leser, die Geschichte nicht? Denn wenn Sie diese Geschichte nicht kennen, sind Sie uninformiert und Sie haben kein Recht mehr zu schreiben, dass ich den Namen Gottes nennen soll. Ich nehme den Namen Gottes nicht in meine Zeitschrift, weil Occam's Razor, diese unwahrscheinliche Theorie, dass ein guter Gott das Böse gemacht hat, ich kann das nicht akzeptieren. Deshalb schneide ich das weg und sage, es gibt nichts Böses, es gibt nichts Gutes. Und die Sache ist gelöst, alles ist zufällig und wird geschehen, wenn man Zeit genug hat. Sie zweifeln nicht, dass die Erde Billiarden von Jahren alt ist, nicht wahr? Und so wurde das Argument gelöst. Es gibt keinen Gott. Theologie ist Unsinn. Und das ist ja ungefähr die heutige Stellung, nicht wahr? Ach so, es gibt einen Salär jeden Monat, nicht wahr? Aber nicht viel mehr Substanz drin. Und das ist die grundbasische Idee hinter Darwinismus. Es ist leichter, so zu glauben. Und was ich tun will, ist das analysieren jetzt. Ich will es analysieren. Und es ist sehr leicht zu analysieren, aber man braucht sehr viel wissenschaftliche Kenntnisse, um zu schlucken. Aber ich glaube, ich werde durchdringen jetzt. Probieren wir. Sind Sie bereit? 20 Minuten. Harte Arbeit. Gut, gehen wir dran. Aber wir müssen dran gehen. Wenn Sie diese Dinge kennen, werden Sie ganz anders an die Verkündigung des Evangeliums gehen. Als wenn Sie sagen, es ist denkbar, dass es ohne Gott geschah. Es ist nicht denkbar. Und das muss ich jetzt beweisen. Nun, wir beweisen es so. Ich habe mich herumgeschlagen mit diesem Problem 30 Jahre. Mit Huxleys Arbeit. Und wissen Sie was? Ich habe nie eine Antwort gefunden. Wenn die Wahrscheinlichkeitsformel stimmt, stimmt das alles. Und ich bin reduziert auf die Hälfte. Es ist möglich, es ist denkbar, dass Zufall das tat, was Gott tut, weil der 23. Psalm durch Zufall die Arbeit von David entstehen kann, ohne David. Nicht wahr? Und so ist man gelähmt, weil man nur die Hälfte des Gewichtes hinter einem hat. Und man kann nur boxen, wenn man selber Gewicht hat, nicht wahr? Und man muss fest auf Füße auf dem Boden haben, um zu boxen. Wenn Sie probieren, ohne Gewicht zu boxen, erfahren Sie, wie die Astronauten erfahren haben, wo sie keine Gravitation haben, dann können Sie nicht boxen. Nun, wir wollen jetzt boxen. Ich bitte Sie jetzt, um mir etwas zu geben, was Huxley verlangt hat von Wilberforce. Ich bitte Sie, geben Sie mir eine Schreibmaschine. Diese Idee ist zu mir gekommen, als ich an einem Januarmorgen von Wheaton nach Chicago gekommen bin und die Züge sind bei 30 Grad erhitzt und draußen war es minus 30. Und da kam ich aus diesem Zug und wartete in den Wind von Chicago bei minus 30 Grad. Man kann nicht mal lächeln, weil es weh tut, weil das Haut, die Haut eingefroren ist. Und ich wartete auf den Fußgängerstreifen, um rüberzukommen in diesem Wind. Und gerade wie ich über die Straße ging, kam mir die Lösung. In keiner Sprache, einfach die Idee. Ich musste nur ins Labor gehen und es aufschreiben. Englisch oder Deutsch spielt keine Rolle. Die Gedanken sind sprachlos, wissen Sie das? Die Konzepte. Nun, ich bitte Sie um eine Schreibmaschine. Aber meine Schreibmaschine, the Wilder Smith Special Schreibmaschine, ist eine Maschine mit einem ganz kleinen Hebel unter der Tastatur. Und wenn der Hebel nach rechts geschoben wird und der Affe auf die Taste A drückt, geht das A von seinem Gehirn durch seine Arme in den Daumen in die Tastatur, in die Maschine und landet auf dem Papier. Und wenn dann der Affe den zweiten Buchstaben tippen will, lässt er A hoch und A bleibt auf dem Papier. Dann tippt er B, B kommt vom Kopf runter durch die Arme, geht rein, Tastatur in die Maschine und B kommt aufs Papier. Und so schreibt er bis zum Z, nicht wahr? Geht rein, geht raus. Die Maschine Alle Schreibmaschinen sind Einwegmaschinen. Sie sind Einbahnmaschinen. Sie sind irreversible Vorrichtungen. Irreversible. Ich tippe sehr viel, wie ich Ihnen schon gesagt habe, mit zwei Fingern. Wenn ich einen Fehler mache, ach, man kann das B, das falsch ist, ausradieren, nicht wahr? Aber es sieht nicht schön aus. Also die Maschine an sich ist irreversibel. Einbahnmaschine. Das ist maßgeblich. Einbahnmaschine. Gut. Meine Maschine, Wilder Smith Special, patentiert, wird mich zum Millionär machen, ist anders. Man tut den Hebel nach links schieben. Und wenn man den Hebel nach links geschoben hat, drückt der Affe auf A und A geht von seinem Kopf runter durch den Arm in den Daumen in die Tastatur in die Maschine und da steht A auf dem Papier. Wenn er aber den Daumen weglässt, dann entsteht, dann hebt sich das A auf dem Papier spurlos, ohne Spur, als ob es nie geschehen war. Und wenn er den Daumen wegnimmt, geht das A von dem Papier durch die Maschine in die Tastatur, in seinen Daumen hinein, wie in seinen Kopf, bleibt da. Also diese Maschine tippt und enttippt, schreibt und entschreibt, reversibel, reversibel, haben Sie das? Und ohne Spur, ohne Spur, sobald Sie drauf drücken, ist es da, und sobald Sie entdrücken, ist es wieder. Ja, ja, ich weiß genau, aber ich sage das aus pädagogischen, didaktischen Gründen. Ich weiß ganz genau, wie man sagt. Aber es ist besser, wie ich es mache, entschuldigen Sie. Da tippt es und enttippt es mit gleicher Facilität. Nun stelle ich Ihnen die Frage. Die Maschine ist so von A bis Z. A bis Z, reversibel, tippen und enttippen. Wie lange würden die Affen hauen müssen, um den 23. Zahn auf so eine Maschine zu tippen? Wie lange würden Sie hauen müssen?
Wie Sie längst gestorben sind.
Nein, Sie sind ewig. Sie sterben nicht. Bitte, denken Sie nur mathematisch. Ist es möglich, den 23. Zahn zu bekommen?
Nein.
Nein, warum nicht? Sagen Sie es bitte besser. Ich will es haben, dass Sie nicht missverstehen könnten.
Es ist kein einziger Buchstabe möglich.
Ja, es ist doch da, A. Ja, aber dann End A, nicht wahr? Und dann B und End B, ja?
Es ist keine verstehende Sequenz möglich.
Ja, ich würde das akzeptieren.
Also mathematisch B ist gleich 0.
Ja, mathematisch P gleich 0. Absolut, absolut. Und dass die T, Ziffer, absolut Nebensache ist. Nun sehen Sie, jetzt hören Sie zu, ich mache es sehr einfach. Nach einer Nanosekunde haben Sie genauso viel getippt wie nach 20 Billionen Jahren. Denn Sie tippen und enttippen mit gleicher Geschwindigkeit. Und in einer solchen Maschine könnten Sie tippen in aller Ewigkeit. Sie haben genauso viel in der Ewigkeit getan, wie Sie nach einer Nanosekunde oder einer halben Nanosekunde gemacht haben. Also mit einer solchen Maschine ist es nicht denkbar, dass Sie zu dem 23. Zahn kommen. Es ist nicht denkbar. Warum? Weil es reversibel ist. Wenn Sie den Hebel wieder nach rechts schieben, dann könnten Sie es tun. Und sehen Sie, was die Maschine tut, ist dieses. Die Maschine, die irreversibel ist, eine normale reversible Maschine, schafft den 23. Zahn in eine Ewigkeit, weil sie eine Kreationsmaschine ist. Sie füttert, sie speist Überraschungen ständig in das Papier. Denn es ist eine Überraschung, dass ein A reingeht und nicht rausgeht. Normalerweise, was hochgeht, kommt runter. Was reingeht, kommt raus. Normalerweise. Aber die Maschine ist so gebaut, weil sie teleonomisch ist, dass sie ständig Bits von Information, das heißt Bits von Überraschungseffekte. A geht rein, aber A geht nicht raus, was nicht normal ist. Und weil die Maschine eine ganz schwache Kreationsmaschine ist, speist rein, speist aber nicht raus, kann man den 23. Zahn bekommen. Aber ein kreatives Verfahren liegt in der Maschine. Das ist eine Kreationsmaschine, die ständig auf das Papier Überraschungseffekte, A geht rein und kommt nicht raus, hineinspeist in das Papier. Und deshalb ist es nicht der Zufall, der es gemacht hat, sondern der Überraschungseffekt. Und das kommt von der Teleonomie der Maschine. Und Huxley hat Kreation hineingeschmuggelt in das ganze Ding, ohne dass jemand, nicht einmal der Mathematikprofessor, es gesehen hat. Denn wenn es reversibel ist, dann ist P gleich 0. Haben Sie es? P ist gleich 0. Nun, jetzt kommen Sie zu mir. In all Ihren Lehrbüchern in der Schule, in allen Ihren Lehrbüchern in der Schule, heißt es, dass Sie die Aminosäuren, ich komme zurück zu den Aminosäuren, Alanin, durch Zufall gebildet werden können. Sie werden gebildet, weil sie nicht entbildet werden. Entschuldigen Sie. Sie haben Information auch drauf und lässt ihre Bildung zu, aber nicht ihre Zerstörung zu. Da haben Sie den ersten Überraschungseffekt. Und das ist von einer geheimen kreationistischen Struktur abhängig. Aber weil Huxley und Kompanie das nicht gewusst haben, die haben die Moleküle nie angeguckt. Wir wissen heute, dass eine Raste da ist in diesen Wertigkeiten und die erlauben das Tippen von A, aber nicht das Enttippen von A. Die erlauben die Bildung von CH3, CHNH2, COH, weil sie reinfallen, aber nicht rausfallen. Und da ist ein geheimnisvoller Überraschungseffekt in der Bildung von Aminosäuren, wie bei meiner patenten Schreibmaschine, wenn der Hebel nach rechts geschoben ist. Aber dann, so weit kommen wir. Und deshalb können wir mit Hilfe von kreativen Verfahren die Aminosäuren bauen, weil die Elemente so viel Kreativität in sich haben. Das ist eingebaut von Gott. Und deshalb kann man das tun. Programm kann man es tun. Aber jetzt haben wir die Aminosäuren. Jetzt passen Sie aber auf. Hier ist es wichtig, dass Sie nicht schlafen. Wenn Sie zwei Aminosäuren haben, wie Alanin dort oben, verbinden Sie sich miteinander. NH2 verbindet sich mit der Carboxygruppe mit Ausschaltung von Wasser und mit der Bildung von CH3CHCOHNHCOCHCH3. Das ist ein Dipeptid. Aber jeder weiß, ich habe es Ihnen gestern gesagt, und ich hoffe, dass Sie es nicht vergessen haben, dass diese Reaktion total reversibel ist. Total. Und je mehr Wasser Sie im System haben, mehr Wasser, mehr Wasser, mehr Wasser, desto schneller und stärker geht die Reaktion rückwärts und nicht vorwärts. Wenn Sie die Reaktion, das Wasser wegnehmen, dann geht die Reaktion vorwärts. Aber in einem Ozean, in Wasser, ist die Reaktion auf der Seite der freien Aminosäuren, aber reversibel zu den Peptiden und von den Peptiden zu den Proteinen. Aber wenn man die Reversibilität nicht stoppen kann, und die Chemie kann das nicht tun, können Sie tippen, bis die Kühe nach Hause kommen. Und Probabilität P ist gleich 0. 0! 0! Ich habe ganze Bücher in Amerika gesehen von lieben, gläubigen Leuten, die Probabilität ausgearbeitet haben, wie ein Proteinmolekül entstehen würde. Und sie kommen auf 10 hoch 40.000, nicht wahr, und solche Dinge. Was die lieben Leute nicht getan haben, die haben ihre organische Chemieaufgaben nicht gemacht. Die Schreibmaschine ist reversibel. Und es sei denn, dass sie eine Methode haben, die Reversibilität auszuschalten, können Sie nicht vorwärts kommen. Nun, unser Körper kommt vorwärts. Wissen Sie, was unser Körper tut? mit Hilfe von besonderen Stoppmethoden. Also Hebel nach rechts. Mit Hilfe von besonderen Stoppmethoden forciert die Biologie die Reaktion in eine Richtung und schaltet die Reversibilität aus. Wissen Sie, wie es tut? Der Körper bildet ATP, Adenin-Triphosphat. Und Adenin-Triphosphat ist eine Substanz mit sehr, sehr energetisch hohen Molekularkräften drin, Wertigkeitskräften. Wenn ATP sich verbindet mit diesen Substanzen, haben sie so viel Energie in sich, dass sie alles nach oben unten schieben. Die Schwierigkeit ist, wo bekommt man das ATP her? ATP wird gebildet von Enzymen. Und Enzyme sammeln die Energie aus der Umwelt und bauen es in dieses Molekül hinein. Und das verbindet sich und schiebt den Hebel unter der Schreibmaschine, unter der chemischen Schreibmaschine nach rechts. Und da wird es zu einem Einbahnsystem. Sie können spontan aus Aminosäuren nie, Probabilität gleich Null, zu einem Eiweiß des Lebens kommen. Denn Sie müssen die Enzyme haben, die asymmetrisch sind. Und gestern habe ich mit Ihnen gesprochen über Asymmetrie und Chiralität. Das kann die Chemie nicht tun. Und die Chemie ist reversibel und kann nie vorwärts kommen. Das, was steht, was in Ihren Schulbüchern steht, über die spontane Entstehung von Leben in einer Ursuppe, ist, entschuldigen Sie, Unsinn. Unsinn. Wir wissen, dass es nicht geschieht. Und die Firmen in Deutschland, sie geben Schülern in Köln Tausende von Mark, um herumzumurkschen mit Glasware, um zu sehen, ob sie ein Virus rausbekommen. Statt dass sie sagen, ich schenke euch die Bücher, die ihnen die Basis des Lebens tun. Ich habe es getan, in Naturwissenschaften kennen keine Evolution, sehr klar. Und alles, was sie sagen, das sind gefährliche Bücher. Natürlich sind sie gefährlich. Man kann nicht gottlos sein, wenn man diese Wissenschaft hat. Genau wie Einstein nicht gottlos sein konnte mit seiner Wissenschaft, und ein gottesfürchtiger Mann war. Er war nicht Christ, aber Jude, bis er starb. Denn diese Dinge verstand der gute Einstein. Nur hatte er nicht das chemische Know-how, um es anderen zu sagen. Da können Sie, wenn Sie aufstehen, später als Theologen auf der Kanzel, Sie können sehr, in sehr großer Autorität sagen, die Idee, dass das Leben spontan geschah, ist für die Vögel. Die Idee, dass Gott sie programmierte und den Hebel nach rechts schob, um die Zersetzung zu stoppen, die ist wissenschaftlich. So kommen wir zurück zu der verhassten Doktrin, dass eine Schöpfung Gottes nach den Prinzipien von Darwin heute nicht mehr tragbar ist. Das habe ich jetzt debattiert in 20 führenden amerikanischen Universitäten. Ich habe viele Steine bekommen, aber wissen Sie, nie eine Antwort. Und viele sind zum Glauben gekommen.